Hedwig Richter, Demokratie, eine deutsche Affäre. Gelesen von Heiner Lenz und Michel Winter.
Im deutschen Grundgesetz steht: Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Diese einfachen Worte sind eine Absage an Diktatur und Tyrannenherrschaft und legen die Demokratie als Staatsform fest. Was heute nach nichts Besonderem aussieht, ist in Wahrheit das Ergebnis eines jahrhundertelangen Ringens um Gleichheit und Freiheit. Die Blinks zu »Eine deutsche Affäre« von 2020 erzählen von den verschiedenen Annäherungen der Deutschen an den demokratischen Gedanken. Sie helfen dir zu verstehen, wie die Demokratie Fuß fassen konnte und Deutschland zu dem wurde, was es heute ist.
Blink Nummer 1. Wie die Deutschen die Gleichheit entdeckten.
Machte ein Bürger aus gutem Hause Ende des 18. Jahrhunderts einen Ausflug in die ländlichen Regionen der deutschen Fürstentümer, bot sich ihm ein Bild des Jammers. Die Bevölkerung lebte in Dreck und Armut. Erschöpfte Bauern schufteten auf den Feldern und Gutsherren prügelten ihr Gesinde wie Vieh. Solche Zustände vor der eigenen Haustür wären heute ein Skandal, aber vor ein paar Jahrhunderten galten Elend und Ungleichheit als normal und gottgegeben. Erst mit dem Geist der Aufklärung drehte sich der Wind. Der französische Philosoph Jean-Jacques Rousseau hatte bereits Mitte des Jahrhunderts das Mitgefühl zur Königin aller Tugenden erklärt. In der Kraft des Mitgefühls sah er die Grundlage für das Gelingen eines gewaltfreien menschlichen Miteinanders. Berühmte Literaten sahen es fortan als Ehrensache an, ihre Leserschaft zum Mitleid zu animieren. Für den Dichter Gotthold Ephraim Lessing hieß das Credo: Der mitleidigste Mensch ist der beste Mensch. In seinen Trauerspielen schilderte er tragische Schicksale von zu Unrecht in Not geratenen Helden. So lernte das gebildete Publikum auch jenseits der eigenen Lebenswelt Empathie für andere zu empfinden. Die neue Kultur des Mitleids führte dazu, dass öffentliche Hinrichtungen und Folter zunehmend Abscheu und Ekel erregten. Ein edler und mitleidiger Mensch sollte seine Hände nicht mit Blut beflecken. Geistesgrößen wie Immanuel Kant und Johann Gottfried von Herder riefen deshalb in ihren Schriften zu Frieden und Völkerverständigung auf. Sie hatten dabei auch den gewaltsamen Verlauf der Französischen Revolution vor Augen. Sie hatte mit ihrer Brutalität viel Schrecken hervorgerufen. Andererseits hatte die Revolution den Menschen auch gezeigt, dass ihr Schicksal veränderbar war. Wenn ein König sich dem Willen des Volkes hatte beugen müssen, so waren Bürger und Monarch einander offenbar ebenbürtig. Die gesellschaftliche Ungleichheit zwischen Fürst und Bauer erschien nicht länger wie ein unverrückbares Gottesurteil. Um 1800 begann ein Demokratisierungsprozess, der fortan die deutsche Geschichte bestimmen sollte.
Wir lernen daraus, die Entdeckung des Mitgefühls und das Erbe der Französischen Revolution führten dazu, dass die radikale Idee der Gleichheit verbreitet wurde.
Auch für Hedwig Richter bedeutet Demokratie die Herrschaft der Gleichen und Freien. Wie aber soll das gehen, wenn ein Machtgefälle existiert, es für die Herrschaft an sich immer Herrscher und Beherrschte braucht? Um diesen scharfen Gegensatz zu mildern, gibt es ein einfaches Mittel: freie Wahlen.
Blink Nummer 2. Friedrich Wilhelm III. Ruft in Preußen zur Wahl.
Sozialromantiker stellen sich die Demokratiegeschichte vielleicht so vor: Auf brennenden Barrikaden erhebt sich die wütende Masse gegen die Fesseln der Unfreiheit. Dann zieht die aufgebrachte Menge in einem Fackelzug zur königlichen Residenz und fordert das Recht auf demokratische Wahlen. Doch die Wahrheit sieht anders aus. Tatsächlich wurde das Wahlrecht von den staatlichen Eliten geradezu forciert. Denn Herrschaft ist dann besonders effektiv, wenn hinter ihr der Wille des Volkes steht. Deshalb experimentierten deutsche Fürsten mit Wahlen, um die Bürger ideologisch und emotional enger an den Staat zu binden. Besonders das junge Preußen war dringend auf das Wohlwollen seiner Untertanen angewiesen. Nach den Feldzügen gegen Napoleon herrschte in der Staatskasse nämlich gähnende Leere. Wenn Preußen von einer verschlafenen Provinz zu einem modernen Zentralstaat werden wollte, mussten hohe Steuern erhoben werden. Dafür musste der preußische König Friedrich Wilhelm III. Die Bevölkerung zu Leistungs- und Opferbereitschaft motivieren. Was konnte sich dafür besser eignen als die Aussicht auf politisches Mitspracherecht? Nebenbei war so eine Wahl eine wunderbare Gelegenheit, endlich eine längst überfällige Volkszählung durchzuführen und den genauen Wohnsitz der einzelnen Untertanen zu dokumentieren. Also setzte Friedrich Wilhelm III. Auf Reformen und lockerte die Schranken zwischen den Ständen. Ab dem Jahr 1808 durfte immerhin jeder steuerzahlende männliche Bürger mit Grundbesitz auf kommunaler Ebene wählen. Frauen, die als Besitz ihres Vaters oder Ehemanns galten, wurden nicht mit berücksichtigt. Auch Sklaven und Bauern in Leibeigenschaft wurden ausgeschlossen, denn nur wahrhaft freie Bürger sollten wählen dürfen.
Es wird also deutlich, dass das Prinzip demokratischer Wahlen zunächst nur dazu gedacht war, den Herrschaftsanspruch der Obrigkeit zu untermauern.
So waren Wahlen lange nicht mehr als das Herzensprojekt einer intellektuellen Elite. Bei der Wahl der preußischen Stadträte fiel die Wahlbeteiligung anfangs enttäuschend niedrig aus. Die meisten Bürger hatten einfach keine Lust, früh aufzustehen und einen ganzen Arbeitstag damit zu verschwenden, auf harten Kirchenbänken den oft stundenlangen Wahlzeremonien beizuwohnen. Das änderte sich erst, als sich der Wahltag im Laufe der Zeit in ein Volksfest verwandelte. Musik, Tanz und vor allem der kostenlose Ausschank von Alkohol lockten schließlich doch den ein oder anderen Wähler zur Urne. Doch es sollte nicht lange dauern, bis sich die breite Masse der Bevölkerung politisierte.
Blink Nummer 3. Ein Volk erhebt sich.
Frühling 1844. Beim Aufstand der schlesischen Weber hatten 1700 von ihnen die Villen ihrer Fabrikherren gestürmt und geplündert. Sie forderten angemessene Löhne und respektvolle Behandlung. Heinrich Heine widmete ihnen ein eigenes Gedicht mit dem Titel »Die schlesischen Weber«. Eine anklagende Zeile darin: »Ein Fluch dem König der Reichen, den unser Elend nicht konnte erweichen.« Auch wenn der Aufstand militärisch niedergeschlagen wurde, veränderte sich die Wahrnehmung in der deutschen Öffentlichkeit. Es herrschte fortan große Anteilnahme an der Not der Arbeiter. Zeitungen verbreiteten verstörende Berichte über Arbeiterfamilien, die zu fünft in einem Zimmer auf dem Boden schliefen, und das oft ohne Bettdecke. Nicht mal die konnten sie sich leisten, obwohl sie den ganzen Tag in der Fabrik schufteten. Unter dem Schlagwort »soziale Frage« übten Bürger Kritik an einem Staat, der seiner Verantwortung nicht nachkam. Ein Fürst war schließlich nicht nur dazu da, Steuern einzutreiben, sondern moralisch dazu verpflichtet, für das Wohlergehen der Bevölkerung zu sorgen. Immer stärker dämmerte es den Menschen, dass sie ihre politischen Interessen selbst vertreten mussten. In Preußen forderten die Mitglieder der verschiedenen Provinziallandtage deshalb von ihrem König immer wieder eine Verfassung, wie sie es zum Beispiel in Bayern und Württemberg schon gab. Bald wurden Rufe nach einem gesamtdeutschen Parlament und einer nationalen Verfassung laut. Sie sollte die Gleichheit aller Deutschen und wichtige bürgerliche Grundrechte garantieren. Zum Ausdruck kamen diese Forderungen besonders deutlich in den revolutionären Unruhen von 1848. Nach erbitterten Kämpfen und fast 500 Toten trat endlich eine verfassungsgebende Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche zusammen. Die Neue Zürcher Zeitung titelte: »Die Völker treten an die Stelle der Fürsten.« Doch waren die meisten der dort versammelten Parlamentarier alles andere als radikale Umstürzler. Sie forderten zwar eine Selbstregierung des Volkes, wünschten sich aber einen deutschen Kaiser an der Spitze. Gleichzeitig sollte eine Verfassung jedem Einzelnen das Recht auf Freiheit und körperliche Unversehrtheit verbriefen. Auch die Abschaffung der Todesstrafe war ein Anliegen, ebenso wie ein freies und gleiches Wahlrecht auch für die Armen und Besitzlosen. Die Nationalversammlung entschied schließlich, dass dem preußischen König die Ehre zuteil werden sollte, der erste Kaiser eines gesamtdeutschen Nationalstaats zu werden. Doch er lehnte ab und zerschmetterte so fürs Erste die Hoffnungen der demokratischen Bewegung. Und doch gab es keinen Weg zurück.
Die Revolution von 1848 hatte Politik aus den Palästen auf die Straße geholt und in den Menschen die Sehnsucht nach einer nationalen Verfassung und sozialer Gerechtigkeit geweckt.
Beides sollte mit der Reichsgründung von 1871 zumindest teilweise Wirklichkeit werden.
Blink Nummer 4. Deutschland erhält eine monarchisch-parlamentarische Verfassung.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts ging es der deutschen Bevölkerung so gut wie nie zuvor. Die Wunder der Industrialisierung hatten ihr nicht nur die Eisenbahn, sondern auch materiellen Wohlstand gebracht. Selbst unter den Ärmsten der Armen kam es nur noch selten vor, dass jemand verhungerte. Für manche Arbeiter gab es sogar eine Art Luxus. Sie konnten sich eine zweite Garnitur Kleidung für den sonntäglichen Kirchgang leisten. Immer mehr von ihnen lernten lesen und kauften die Tageszeitung. Eine steigende Anzahl von Bürgern bildete sich eine Meinung zum politischen Tagesgeschehen. Als Wilhelm I. im Jahr 1871 den Kaiserthron bestieg, war ihm bewusst, dass die Politisierung der Massen nicht mehr aufzuhalten war. Also versah er den jungen deutschen Nationalstaat mit einer Verfassung und führte erstmals auch das freie und gleiche Wahlrecht ein. Nun zählte die Stimme eines Arbeiters genauso viel wie die des hochwohlgeborenen Adelsherrn. Die Staatsform des Kaiserreichs war weit entfernt von einer Demokratie, wie wir sie heute kennen. Von bürgerlichen Grundrechten war keine Rede und auch Frauen wurden noch immer nicht politisch beteiligt. Aber immerhin musste der Kaiser den Abgeordneten des Reichstags Rede und Antwort stehen. Dieses erste deutsche Parlament durfte über Gesetzesentwürfe diskutieren und abstimmen. Auch Haushaltsausgaben bedurften seiner Zustimmung. So war der Kaiser zwar oberster Kriegsherr, konnte aber erst in die Schlacht ziehen, wenn ihm der Reichstag die dazu notwendigen Mittel auch bewilligte. All das beflügelte das Selbstbewusstsein politischer Parteien. Aus der Arbeiterbewegung ging die Sozialdemokratische Partei Deutschlands hervor, die heutige SPD. Anders als ihre Brüder aus der Kommunistischen Partei wollten sie keine Weltrevolution, sondern lieber schrittweise für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen. Unter ihrem Einfluss reformierte sich das Kaiserreich zum Sozialstaat. Krankenversicherungen sorgten für die medizinische Grundversorgung und der Arbeitstag wurde offiziell auf 10 Stunden verkürzt. Auch für die junge Frauenbewegung schien Tauwetter aufzuziehen. Immer mehr Frauen erkämpften sich Zugang zu höherer Bildung an Gymnasien und Universitäten. Das beengende Korsett wurde in die Mottenkiste verbannt und immer häufiger wurde in aller Öffentlichkeit über das Frauenwahlrecht diskutiert. Dennoch war das Ringen um den Fortschritt zäh.
Wie wir sehen, war das politische System des neuen Kaiserreichs ein Kompromiss zwischen den demokratischen Errungenschaften eines Parlaments und einer traditionellen Monarchie.
Vieles deutete also auf unaufhaltsamen Fortschritt hin. Doch der Ausbruch des Ersten Weltkriegs setzte der allgemeinen Aufbruchsstimmung ein jähes Ende.
Link Nummer 5. Demokratie im Schützengraben.
17 Millionen Tote, traumatisierte Kriegsheimkehrer und verbrannte Landschaften. Das war die furchtbare Bilanz des Krieges von 1914 bis 1918. Dabei hatte es im Kaiserreich eine starke pazifistische Bewegung gegeben, deren Anhänger noch 1914 im Treptower Park in Berlin für den Frieden demonstrierten. Doch sie konnten die Mobilmachung nicht verhindern und bald wurden vor allem die jungen Männer des Reiches von einer regelrechten Kriegsbegeisterung erfasst. Es galt, gemeinsam die Heimat um jeden Preis zu verteidigen. Zu diesem Zweck hatten alle Fraktionen des Reichstags dem vom Kaiser ausgerufenen Burgfrieden zugestimmt. Dieses Abkommen sollte dafür sorgen, dass alle innenpolitischen Auseinandersetzungen für die Dauer des Krieges zurückgestellt wurden. Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche, so Kaiser Wilhelm II. Deutschland wurde von einer Welle nationalistischer Begeisterung überrollt, die zwar den Fremdenhass schürte, aber zugleich einigend wirkte. Auch Teile der Arbeiterklasse fühlten sich endlich als gleichberechtigte Staatsbürger akzeptiert. Diese Wahrnehmung wurde in den Kämpfen an vorderster Front noch verstärkt, denn dort herrschte der Tod als ewiger Gleichmacher. Ob arm oder reich, alt oder jung, Giftgasangriffe und Flammenwerfer machten weder vor Geld noch Gottesgnadentum Halt. Sowohl für die Soldaten im Feld als auch für die Daheimgebliebenen bekräftigte der Eindruck zerfetzter und verwester Körper auf schreckliche Weise den Gedanken der Gleichheit. Hatten sie nicht alle gemeinsam gefroren, gelitten und gehungert? Was bedeuteten da schon Stand und Herkunft? Die Kriegswirren werteten auch die Bedeutung des Parlaments auf. Schließlich lag es in der Macht der Abgeordneten, die dringend benötigten Kriegskredite zu gewähren. Es ist sicher kein Zufall, dass dem Berliner Reichstagsgebäude mitten in den Kriegswirren von 1916 die Inschrift »Dem deutschen Volke« hinzugefügt wurde. Der Reichstag diskutierte zudem die Möglichkeit einer Friedensresolution und gewann dadurch weiter an Einfluss, denn die Bevölkerung hungerte und wurde zunehmend kriegsmüde. Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs stand Wilhelm II. Mit dem Rücken zur Wand. Um sein Ansehen zu retten und die Verantwortung für die Niederlage nicht alleine tragen zu müssen, war der Kaiser schließlich zu Zugeständnissen wie parlamentarischen Reformen bereit. Doch sein Einlenken kam zu spät und so musste er schließlich abdanken.
Die Urkatastrophe des Ersten Weltkriegs verwarf den Herrschaftsanspruch der Monarchie und stärkte die demokratisierenden Kräfte.
Mit dem Untergang der alten Weltordnung waren die Tage des Kaiserreichs gezählt. An seine Stelle trat die erste parlamentarische Demokratie der deutschen Geschichte.
Blink Nummer 6. Weimar wagt die Republik.
Deutschland musste sich neu erfinden. Doch auf den Straßen lieferten sich Kommunisten, Sozialdemokraten und kaisertreue Freikorps erbitterte Kämpfe. In dieser Situation war es ein Glück, dass es schon vor dem Krieg üblich gewesen war, Parlamentswahlen abzuhalten. In diesen unsicheren Zeiten stand der Parlamentarismus für Stabilität und Kontinuität. Doch dieses Mal kontrollierte kein Monarch das Geschehen. Das deutsche Volk regierte sich zum ersten Mal im Laufe seiner Geschichte selbst. Bei den ersten Wahlen nach Kriegsende schenkten die Wähler dem Sozialdemokraten Friedrich Ebert ihr Vertrauen und machten ihn so zum ersten Reichskanzler der Republik. Die gewählte Nationalversammlung tagte daraufhin im Weimarer Nationaltheater und machte sich daran, dem jungen Staat eine Verfassung zu geben. Die deutsche Zukunft sollte demokratisch sein. Schon im allerersten Artikel hieß es, das Deutsche Reich ist eine Republik. Die Staatsgewalt geht vom Volke aus. Nun wurden auch Teile der Verfassung Wirklichkeit, die durch die Nationalversammlung in der Paulskirche entworfen, aber 1849 nicht flächendeckend akzeptiert worden war. Die Weimarer Versammlung rief bürgerliche Grundrechte aus: Freiheit der Person, Unverletzlichkeit von Wohnung und Körper, Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Auch soziale Rechte wurden erstmals verfassungsrechtlich verbrieft. Jeder sollte das Recht auf einen menschenwürdigen Lebensstandard haben. Gewerkschaften und Betriebsräte dienten dazu, die Interessen von Arbeitnehmern zu schützen. Die wohl größte Neuerung im politischen System nach 1918 aber war das Frauenwahlrecht. Es ermöglichte endlich auch der weiblichen Bevölkerung, an der Wahlurne ihre Stimmen abzugeben und erlaubte außerdem immerhin 41 Frauen den Einzug in den Reichstag. Die Dämme der Demokratieskepsis waren bei der Mehrheit der Menschen gebrochen. Und doch hatte die junge Demokratie mit ein paar fatalen Konstruktionsfehlern zu kämpfen. Der Reichspräsident war mit einer Fülle an Macht ausgestattet, die es ihm sogar erlaubte, das Parlament aufzulösen und durch Notverordnungen in die Gesetzgebung einzugreifen. Diese Regelung sollte nicht nur die Bedürfnisse konservativer Wähler befriedigen, die sich einen Ersatzkaiser wünschten. Sie zielte auch auf diejenigen ab, die den Geist der Demokratie durch ein starkes Parlament gefährdet sahen. Die parlamentarische Repräsentation, so fürchteten sie, könnte den Volkswillen unnötig verfremden. Volksabstimmungen sollten den Reichstag deshalb zusätzlich kontrollieren. Schon die Stimmen von 10% aller Wahlberechtigten reichten aus, um dem Parlament ein Volksbegehren vorzulegen.
Die Weimarer Republik war also ein junger, demokratischer Rechtsstaat mit einem freien, gleichberechtigten Wahlrecht, einem souveränen Volk und einigen Konstruktionsfehlern.
Das Parlament wurde allerdings durch die politischen Grabenkämpfe zwischen Sozialdemokraten, Kommunisten, Nationalsozialisten und kleinen Splitterparteien zusehends geschwächt.
Blink Nummer 7. Absturz in den Faschismus.
Am 23. März 1933 schmückte eine riesige Hakenkreuzfahne das Rednerpult des deutschen Parlaments. Unter den wachsamen Augen bewaffneter SA-Männer sollte über das sogenannte Ermächtigungsgesetz abgestimmt werden. Das Ziel: uneingeschränkte Machtbefugnisse für Reichskanzler Adolf Hitler. Ein Großteil der Abgeordneten von SPD und KPD waren bereits verhaftet worden. Die wenigen, die es zur Abstimmung geschafft hatten, wussten, dass sie ihre Opposition gegen das Gesetz mit dem Leben bezahlen könnten. SPD-Politiker Otto Wels wehrte sich in einer letzten Rede mit den mutigen Worten: Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht. Doch an diesem Tag trug man die junge deutsche Demokratie zu Grabe. Wie hatte es so weit kommen können? Den Nationalsozialisten war es gelungen, die Schattenseiten der Demokratie, nämlich die Tyrannei der Mehrheit, gegen die Demokratie selbst auszuspielen. In der angeschlagenen deutschen Nachkriegswirtschaft gehörten Hunger und Elend für viele Deutsche wieder zum Alltag. Auf den Straßen herrschte Gewalt, das Parlament war geprägt von der Ohnmacht einer hoffnungslos zerstrittenen Parteienlandschaft. Mitten in diese Unzufriedenheit traten die Nazis und beschworen die Sehnsucht der Menschen nach Einheit. Sie schufen die Idee einer unter Adolf Hitler geeinten Volksgemeinschaft, die aller Not ein Ende bereiten würde. Doch diese Gemeinschaft funktionierte nur, wenn man andere ausschloss. Die anderen, das waren zum Beispiel Juden. Nach und nach wurden ihre Freiheiten eingeschränkt. Sie durften keine Schwimmbäder, Theater oder Bibliotheken besuchen. Ihnen wurde verboten, Schmuck, ein Radio oder ein Haustier zu besitzen. Ab 1939 wurden Juden von der Sozialhilfe ausgeschlossen und ihre Pässe für ungültig erklärt. So demontierte man Stück für Stück die Grundrechte und mit ihnen die Schutzmechanismen der Demokratie. Trotz ihrer Verbrechen stilisierten sich die Nationalsozialisten als aufrechte Demokraten. Denn auch sie brauchten nach außen hin die Legitimation der Masse, um an der Macht zu bleiben. Deshalb fanden auch zur Zeit des Nationalsozialismus Wahlen statt. Allerdings stand nur die NSDAP zur Wahl. Diese Scheinwahlen sollten den Führerstaat im Ausland wie eine rechtmäßige Demokratie aussehen lassen. Die Nationalsozialisten behaupteten sogar, bei ihnen komme der direkte Volkswille zum Tragen, ohne dass parlamentarische Parteien ihn verfälschen könnten. Adolf Hitler vermerkte triumphierend: Ich habe die Demokratie nicht beseitigt, sondern sie vereinfacht.
Es wird deutlich, wie sehr die Grundideen der Demokratie im Nationalsozialismus verdreht wurden, auf Kosten von Minderheiten und der bürgerlichen Grundrechte.
So scheiterte die erste Demokratie auf deutschem Boden und musste nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wieder von vorn beginnen.
Blink Nummer 8. Neubeginn nach 45.
Mit der Kapitulation Deutschlands ging das wohl dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte zu Ende. Die Verbrechen des Holocausts hatten Entsetzen ausgelöst und Schimpf und Schande über die Nation gebracht. Bis heute erscheint es wie ein Wunder, dass aus den Trümmern dieser Katastrophe wieder ein funktionsfähiger Staat erwuchs. Doch demokratische Traditionen waren in der deutschen Kultur tief verankert. So konnte man nach 1945 wieder an sie anknüpfen. In den westlichen Besatzungszonen entwickelte sich die Christlich-Demokratische Union schnell zur wichtigsten Akteurin der Nachkriegsrepublik. Ihre christliche Orientierung, aber vor allem ihr offener Antikommunismus, sicherten ihr die Stimmen vieler Wähler. Angesichts des stalinistischen Terrors in der Sowjetunion erregte linkes Gedankengut bei vielen Misstrauen. So erkor man Konrad Adenauer zum Kanzler, der mit dem Slogan »Keine Experimente« für seine konservative Politik warb. Dank milliardenschwerer amerikanischer Wirtschaftshilfen ging es schnell wieder bergauf und die Westdeutschen genossen ungeahnten Wohlstand. Zentralheizung, Würstchen und Italienurlaub förderten das Vertrauen in die amerikanischen Freunde und das demokratische System. 1949 wurde die neue Verfassung besiegelt. Die Würde des Menschen ist unantastbar, lautet auch heute noch der erste Artikel des deutschen Grundgesetzes. Dieser scheinbar schlichte Satz bringt auf den Punkt, was die Deutschen aus ihrer Geschichte gelernt hatten. Grundrechte und Gleichheit sind das Herz der Demokratie und müssen konkret einklagbar sein. Ein unabhängiges Verfassungsgericht sorgt dafür, dass sich die Demokratie gegen ihre Feinde verteidigen kann. Währenddessen befand sich der Osten Deutschlands fest im Griff der Sozialistischen Einheitspartei SED. Gewählt wurde wie einst zur Nazizeit, per Einheitsliste, ohne jede Opposition. Die Scheinwahlen der DDR dienten nicht nur der Propaganda, sondern auch zur Disziplinierung der Bevölkerung. Wer an den Wahlen nicht teilnahm, erregte Misstrauen und wurde von den Parteibehörden als Systemkritiker auf die schwarze Liste gesetzt. Als die SED bei den Kommunalwahlen 1989 statt der üblichen 99% mit 98,77% ein historisch schlechtes Wahlergebnis einfuhr, war klar, dass immer weniger Menschen Lust hatten, bei diesem Ritus der Unterwerfung mitzuspielen. Allmählich begann die Fassade des totalitären Staates zu bröckeln.
Wie wir sehen, ging aus der Schreckensherrschaft des Nationalsozialismus in der BRD eine wehrhafte demokratische Verfassung hervor, während im Osten die Einheitspartei SED regierte.
Mit der deutschen Wiedervereinigung kam es dann zu einem Sieg der Demokratie nach westlichem Vorbild. Aber wird dieser Sieg auf Dauer Bestand haben?
Blink Nummer 9. Der Demokratie leuchtet eine helle Zukunft.
Wie ist es eigentlich heute um die deutsche Demokratie bestellt? Die Herausforderungen, gegen die sie sich behaupten muss, sind zahlreich. Das soziale Gefälle zwischen Arm und Reich wächst. Gleichzeitig erschüttern populistische Kräfte die Grundfesten unserer Gesellschaft. Pessimisten prophezeien der Demokratie deshalb ihren baldigen Untergang. Hedwig Richter ist optimistisch. Der Blick in die deutsche Vergangenheit beweist, dass Krisen zur Demokratiegeschichte nun mal dazugehören. Rückschläge sind kein Grund zur Sorge, solange man aus Fehlern lernt. Zwar mögen die komplizierten Mehrheitsverhältnisse im Bundestag und die Ausländerfeindlichkeit der AfD an die Weimarer Verhältnisse der 1920er erinnern, doch der Vergleich hinkt. Anders als vor 100 Jahren geht es uns wirtschaftlich gut. Wir leiden keine Not, haben genügend zu essen und genießen die Unterstützung des Sozialstaats. Die Mehrheit der Deutschen hat also gute Gründe, an den bestehenden Verhältnissen festzuhalten. Auch ist Demokratie heute in internationale Bündnisse eingebettet. Die Solidarität von NATO und EU ist nicht nur ein Friedens-, sondern auch ein Demokratiegarant.
Solange wir in komfortablen wirtschaftlichen Verhältnissen und stabilen internationalen Bündnissen leben, müssen wir uns um den Fortbestand der deutschen Demokratie also keine Sorgen machen.
Blickt man über die Landesgrenzen hinaus, sieht es etwas komplizierter aus. Die weltweite ökonomische Ungleichheit gefährdet die Demokratie. Das Beispiel der deutschen Geschichte beweist nämlich, dass Demokratie immer dann erstarken konnte, wenn die Grundbedürfnisse der Bevölkerung befriedigt waren. Überall, wo Menschen Hunger leiden, können demokratische Bewegungen nicht dauerhaft Fuß fassen. Es ist daher die Aufgabe aller Demokraten, die weltweite Armut mit allen Mitteln zu bekämpfen. Demokratie muss über Jahrzehnte wachsen und gedeihen. Sie ist keine simple politische Formel, mit der man über Nacht die Probleme der Menschheit lösen kann. Demokratie muss dem Menschen schrittweise zur zweiten Natur werden und kann nicht von außen erzwungen werden. Wenn wir Geduld haben und an sie glauben, wird uns die Demokratie auch in Zukunft helfen, nach immer noch mehr Gleichheit und Freiheit zu streben.
Das war die deutsche Demokratiegeschichte im Schnelldurchlauf, wie sie uns Hedwig Richter in ihrem Buch Demokratie präsentiert. Halten wir fest: Das deutsche Verhältnis zur Demokratie ist alles in allem eine Erfolgsgeschichte. Trotz herber Rückschläge konnte sich die Idee der Gleichheit im Denken und Handeln der Deutschen immer wieder durchsetzen. Demokratische Werte wie freie Wahlen, bürgerliche Grundrechte, eine parlamentarische Volksvertretung und eine Verfassung haben sich über Jahrhunderte hinweg entwickelt und sind heute tief in der deutschen Kultur verankert. Deshalb handelt es sich bei der Demokratie um eine relativ stabile Regierungsform, zumindest in Deutschland und den westlichen Staaten. Im Rest der Welt sieht es teilweise anders aus. Wenn Bauch und Portemonnaie leer bleiben, haben die Menschen erst einmal andere Sorgen als Gleichheit und Freiheit. Es ist also gut, wenn wir uns immer wieder daran erinnern, dass freie und faire Wahlen keine Selbstverständlichkeit sind und über Jahrhunderte hart erkämpft wurden. Es lohnt sich, diese Errungenschaft zu verteidigen, und sei es nur durch den regelmäßigen Gang zur Wahlurne. Wir hoffen, du konntest der Entwicklung demokratischer Prozesse im Laufe der deutschen Geschichte gut folgen. Hör doch bald wieder rein.